Heute im New Lawyers Podcast Daniela Domokusch, Diplomjuristin und Managerin Market Intelligence Legal Tech.
Wenn du nicht weißt, was eine Sache macht oder was es ist, wie wirst du das juristisch richtig bewerten? Und es trifft gerade in der heutigen Zeit mit den ganzen technologischen Entwicklungen und den Innovationen sehr, sehr häufig zu, dass Richter, Richterinnen oder Juristinnen einfach die Sachverhalte gar nicht einstufen oder einschätzen können, weil sie nicht wissen, was in dem Moment passiert.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Daniela Domokusch ist Juristin und arbeitet im Legal Tech Bereich bei einer großen Rechtsschutzversicherung. Wie sie eher zufällig in den Legal Tech Bereich geraten ist, was sie am Zugang zum Recht so fasziniert und wie sie den Stellenmarkt im Legal Tech Bereich damals wahrgenommen hat, darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Daniela Domokusch.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut.
Und ich freue mich auch total, dich da zu haben. Mal wieder ein Disclaimer, wir kennen uns schon. Legal Tech, das Stichwort, da gibt es wenige Leute, die sich noch nie getroffen haben. Aber du bist tatsächlich auch eine der ersten Personen, an die ich mich erinnern kann, wenn es um Legal Tech geht, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was wir heute so über deinen Werdegang erfahren werden. Wir starten aber natürlich klassisch mit einer Icebreaker-Frage. Und die lautet für dich, welchen Wunsch aus deiner Kindheit musst du dir noch erfüllen?
Ich finde die Frage super. Tatsächlich hätte ich aber bis vor 12 Tagen eine richtig gute Antwort dafür gehabt. Aber vor 12 Tagen hat sich das ein bisschen erfüllt. Aber ich würde trotzdem das einfach mal als Beispiel nehmen. Ich war nämlich immer das gehänselte, übergewichtige Streberkind. Und ich habe mir immer gewünscht, einfach mal cool zu sein. So richtig einfach mal als coole Kind auftauchen zu können.
Das ist vor 12 Tagen passiert. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da
ja,
gewesen ist.
Ich habe eine kleine Schwester und ich habe auch eine große Schwester. Und wir haben halt so ein bisschen darüber geredet, wer von uns was kann oder ja, was wir repräsentieren. Und da hat halt meine kleine Schwester gesagt, ja, die Große ist halt schlau. Die ist unser Mutti schlau, weil sie vor kurzem ein Kind gekriegt hat. Ja, und du bist halt einfach cool. Und dann war ich so, geil, okay. Die ist 19, die gilt jetzt nicht mehr so als Kind sozusagen, aber ich glaube, das gilt so ein bisschen jetzt für mein inneres Kind, dass ich jetzt einfach mal im Leben einmal cool sein konnte.
Wow, okay, also direkt mal mit so einem Opener. Also ich muss da so widersprechen, du bist natürlich nicht erst vor 12 Tagen cool geworden, vielleicht geadelt durch deine Gen Z-Schwester, aber tatsächlich bist du natürlich auch vorher schon total cool gewesen, sonst hätten wir dich ja auch überhaupt nicht in diesem Podcast eingeladen.
Oh, Schmeichler am Morgen, das ist immer super.
Okay, na gut, aber es freut mich, dass sich dieser Wunsch aus deiner Kindheit erfüllt hat. Das ist auch übrigens eine unexpected answer, muss ich sagen, wenn man denkt, irgendwie so an Fallschirm springen oder so. Aber sehr schön, schon mal direkt einen anderen Spin reingegeben. Dann schauen wir uns mal deinen Werdegang an. Ich habe schon gesagt, du bist Juristin. Das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb du hier in diesem Podcast gelandet bist. Aber du wolltest nicht von Anfang an Jura studieren. Was war denn eigentlich dein ursprünglicher Wunsch?
Genau, das ist wahrscheinlich mein tatsächlich noch offenstehender Wunsch, der aber möglicherweise in der Form nicht mehr in Erfüllung gehen können wird. Ich wollte nämlich Berufspilotin werden und ganz konkret bei dem natürlich deutschen Kranich-Firma. Wir wollen ja hier keine direkte Werbung machen. Genau, es war ja
auch. Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was du meinen könntest. Ja?
Nee, genau, es war auch klar, ich wollte unbedingt eine A320 fliegen und es war alles, auch Maschine, alles klar, was ich machen wollte. Genau, das ist auch der Grund eigentlich, warum ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin damals.
Okay, also du hast deine Eltern damals überzeugt, wir müssen nach Deutschland ziehen, damit ich zu einer großen deutschen Airline kann.
Nee, mein Papa hat schon immer in Deutschland gearbeitet. Also ich komme ursprünglich aus Ungarn. Damals im Rahmen der Osterweiterung, also davor war es ja noch so, man konnte ein halbes Jahr hier arbeiten, dann musste man wieder zurück für eine Arbeitsgenehmigung. Und da habe ich halt meinen Papa immer alle 6 Monate sozusagen gesehen. Und genau 2010, wo im Rahmen der Osterweiterung die Gesetze angeglichen wurden, war es halt möglich, dass wir herkommen durften, auch ohne Genehmigung und dann dauerhaft hier leben konnten. Da hat mein Papa im Juni 2010 gemeint, hey, ja, wie schaut's aus? Willst du mitkommen? Sollen wir auswandern? Da war ich so, ja klar, natürlich, machen wir sofort. Das war Montag. Am Donnerstag saßen wir dann alle im Bus, 2 großen Koffer und ja, waren auf dem Weg nach Deutschland.
Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Du warst auch noch in der Schule, oder?
Nee, in Ungarn endet das Schuljahr ungefähr immer so Mitte Juni. Mhm. Deswegen, es war quasi Freitag Schule beendet, Montag gefragt worden, Freitag dann quasi auf dem Weg gewesen. Es ist keine Woche dazwischen sozusagen vergangen, zwischen Schulende und Auswanderung sozusagen.
Ja, Wahnsinn. Also man kann dir auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass du nicht spontan gewesen wärst. Und es ist ja auch ein ziemlich großer Schritt, das eigene Land zu verlassen, in ein neues Land zu ziehen und auch mit vielen Unsicherheiten und mit viel Aufregung verbunden. Aber klar, du hattest den großen Plan vor Augen, Pilotin zu werden. Woran ist das denn eigentlich gescheitert am Ende?
Ich war 3 Jahre später, 2013, das war das Jahr, wo ich 18 geworden bin und mein Abi gemacht habe, habe ich mich endlich durchgerungen im Frühjahr, so von wegen, naja, jetzt solltest du langsam wissen, ob es wirklich was draus wird. Du hast jetzt quasi so ein bisschen in der Schulzeit so ein bisschen die Ruhe genossen, das so aufgeschoben, dich nicht getraut, aber jetzt ist es halt soweit, ein schönes Leben sozusagen endet, du musst erwachsen werden. Da habe ich mich für die Aufnahmeprüfung angemeldet. Bin nach Hamburg gefahren, allerdings bei der Flugsicherung. Die Firma, die quasi die Aufnahmeprüfungen macht, ist aber die gleiche, dementsprechend die Prüfungen auch vergleichbar. Ja, und so wie gefühlt 98% aller anderen BewerberInnen bin ich dann auch haushoch gescheitert in der 2. Runde und durfte dann auch am gleichen Tag noch abreisen.
Oh.
Ja, kurze, schmerzhafte Geschichte mit 2x8 Stunden Fahrt nach Hamburg mit dem ICE verbunden. Ich bereue eigentlich auch nur, dass ich direkt 10 Minuten nach der Prüfungsergebnisverkündung meinen Koffer gepackt und nach Hause gefahren bin, ohne Hamburg gar nicht weiter anzugucken. Das ist natürlich sehr, sehr schade jetzt im Nachhinein.
Okay, aber ich glaube, du bist seitdem trotzdem schon ein paar Mal in Hamburg gewesen.
Ja,
ich meine,
ja,
wir hätten uns da kürzlich getroffen.
Genau. Nee, aber ja, der Schmerz sitzt sehr, sehr, sehr tief. Und ich meine, man hätte sich auch denken können, dass es auch andere Firmen gibt. Es gibt ja auch andere Firmen, die die Ausbildung quasi bezahlen, vorstrecken, wie auch immer. Aber es war in meinem Kopf so tief verankert, nein, die Maschine, die Firma, das Land, die Sprache, so machst du das. Und wenn du es so nicht machen kannst, dann machst du es gar nicht. Das ist, ja.
Ja, also es ist jetzt vermeintlich eine traurige Geschichte, wie du dir sozusagen jahrelang diesen Wunsch aufgebaut hattest und der dann so knapp krachend gescheitert ist. Aber wir wollen ja jetzt nicht nur darauf blicken, was nicht geklappt hat oder was vielleicht ja doch mal irgendwann zukünftig noch was werden wird, sondern uns anschauen, welchen Weg du dann gegangen bist. So ganz klar ist jetzt für mich nicht, wie man von Pilotin werden zu Jura kommt. Wie ist das eigentlich vonstatten gegangen?
Ja, ich bin halt von der Prüfung dann nach Hause, habe halt das meinen damaligen Besties in der Schule erzählt, wie es halt immer ist, und hatte dann eine Klassenkameradin, die ich unglaublich geschätzt habe, weil sie gefühlt 5 Jahre uns allen voraus war, ist es bis heute auch so, und ich habe echt das Gefühl, dass sie so ein absoluter Talentmensch ist, was Menschlichkeit, was Weitblick und generell Wissen angeht. Und sie hat da halt gemeint, hey, pass auf, du bist eh so ein unglaublich gut strukturierter Mensch, du denkst ohnehin in Prozessen. Und warum auch immer oder wie sie überhaupt drauf kam, hat sie gemeint, ja, das ist doch eigentlich das, wie Juristen arbeiten. Probier doch das mal aus. Hast ja eh nichts zu verlieren, so nach dem Motto. Und vielleicht ist es ja was für dich. Und ich so, ja, pff, gut, okay, meine Schwester hat Medizin studiert. Ich habe relativ traditionelle Eltern. Das fügt sich ja sehr gut in das Gesamtbild ein. Mhm. Und ja, in Würzburg kann man auch Jura NC-frei studieren. Dementsprechend war das dann auch ja, relativ klar, dass sie das da machen würde.
Also die Aussage, dass Juristinnen und Juristen in Prozessen denken, möchte ich jetzt mal mit Blick auf, was wir alles so, was Digitalisierung angeht und so erleben, in Frage stellen. Aber ich verstehe den Gedankengang, das strukturierte, regelbasierte Denken. Und du bist ja dann auch tatsächlich bei Jura gelandet, hast das in Deutschland angefangen zu studieren, wo mir echt als Frage in den Sinn kommt, wie ist das eigentlich für dich gewesen? Du kommst ursprünglich aus Ungarn, das heißt, Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Du sprichst natürlich extrem gut Deutsch, was sich ja aber bestimmt auch über die Jahre massiv verbessert hat. Und Jura ist nun wirklich ein Studiengang, wo eine eigene Sprache verwendet wird. Also das hat ja auch mit Deutsch nicht mehr viel zu tun, was da gesprochen wird. Wie ist das dann für dich als Nicht-Muttersprachlerin?
Ich würde sagen, du hast die Frage eigentlich selbst auch ein bisschen beantwortet. Das ist einfach eine eigene Sprache. Und ich meine, wenn man die Dokumente auch sieht oder diese Verträge liest oder Urteile liest, es sollte eigentlich jedem klar sein, dass man so im Alltag nicht spricht. Ich weiß, dass es manche Menschen gibt, die gerne auch in ihrer Alltagssprache Juristendeutsch raushauen. Ich mag das gerne so ein bisschen einfacher und auf einem normalen Niveau sozusagen, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich habe das einfach für mich als eine komplett eigenständige Sprache gelernt. Und ich meine, du bist Muttersprachlerin, du sprichst Deutsch schon als Kind. Und für dich sind aber Begriffe wie Erlaubnistatbestandsirrtum oder Drittschadensliquidation jetzt auch nichts, wo du hingehst und sagst, jo, habe ich schon mit 4 Jahren verstanden, worum das geht. Die Begriffe lernst du ja auch vollständig neu.
Das stimmt.
Satzbau, allgemeine Grammatik funktioniert halt trotzdem. Ne? Also bei mir war eher der Vorwurf immer in den Klausuren, dass meine Sätze nicht verschachtelt genug sind. Also es stand auch manchmal als Kommentar da, ja, viel zu einfache Sprache erfüllt quasi nicht die Anforderungen an Qualität der Wissenschaftlichkeit oder irgendwie sowas, also in Bezug auf Sprache.
Das ist auch total absurd, oder? Also was ist denn dann bitte der Maßstab für Wissenschaftlichkeit?
Ja, dass du wahrscheinlich Sätze über 8 Zeilen schreiben kannst, wo am Ende keine liest.
Das ist doch genau das, was man nicht
braucht. Wie es angefangen hat, keine Ahnung. Ich meine, mir hat halt damals meine Deutschlehrerin in der Schule gesagt, hey, hör bitte damit auf, du kannst keine Schachtelsätze bilden. Es hört spätestens quasi in dem zweiten Schachtel sozusagen auf. Mach's einfach nicht, mach einfache Sätze, das funktioniert auch. So, ja, okay, dann mache ich das. Und das hat sich dann halt auch in das Studium so hereingeschlichen oder in meine Art, wie ich die Klausuren geschrieben habe. Und das hat für mich funktioniert. Und ich würde auch sagen, dass es eigentlich kein Nachteil in dem Sinne ist.
Ja, du hast erzählt, als wir schon im Vorgespräch gesprochen haben, dass es vielleicht gar nicht so sehr die juristische Sprache ist, weil wie du sagst, die lernt man ja tatsächlich auch als Muttersprachlerin neu, aber Sachverhaltsverständnis und solche Geschichten.
Genau, also es gab halt so Klausuren, gerade im zweiten Semester, die eine werde ich nie vergessen, klassische Mängelgewährleistungsrechte-Klausur BGB-AT. Und dann war halt der Sachverhalt, Schulleiterin X bestellt irgendwie 15 Klobrillen und von den 15 werden 12 nur geliefert und von den 12 sind 10 kaputt oder irgendwie sowas. Und ich saß halt da und habe das Wort Klobrille nicht verstanden, weil ich weiß, was ein Klo ist und ich weiß, was eine Brille ist. Aber in meinem Kopf ging damals einfach nicht rein, was die zwei miteinander zu tun haben. Warum soll ich meine Brille auf die Toilette legen? Und da saß ich halt da und ich habe diesen Sachverhalt einfach nicht verstanden. Und das Problem war in dem Moment für mich, dass ich nicht wusste, ob die Frage, ob das jetzt ein Stift oder ein Buch oder ein Klobrille ist, relevant ist für den Sachverhalt. Mhm. Und dann sitzt du halt da und denkst, okay, ich weiß, wie ich das jetzt lösen würde juristisch, aber ich weiß nicht, ob diese Eigenschaft, also die Tatsache, was das für eine Sache ist, relevant ist. Und dann war ich halt natürlich massivst verunsichert. Und du kannst zwar als Mensch mit Deutsch als Nicht-Muttersprache einsprachige Wörterbücher reinbringen, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte, naja, ein einsprachiges Wörterbuch mit juristischen Begriffen drin gibt es ja eh nicht, den Rest werde ich ja schon bestimmt irgendwie verstehen. Ja, und dann gab es halt zum Glück eine nette Klausuraufsicht, die dann halt mir so schon halb quasi am Abbrechen vor Lachen erklärt hat, was es ist. Ich habe mich richtig, richtig doof gefühlt, muss ich wirklich sagen.
Das ist halt total das Gemeine. Ich meine, wir lachen jetzt darüber und es ist auch natürlich rückblickend eine total lustige Geschichte, weil es auch einfach so ein Wort wie Klobrille ist. Ne?
Ja.
Aber an sich ist es ja total blöd. Also, dass du dir dann doof vorkommst in dem Moment, überhaupt nichts dafür können, das hat nichts mit Wissen zu tun. Und das macht ja dann vielleicht auch was mit allem, ne? Dass man dann irgendwie in dem Moment sich dann irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich glaube, das passiert, also es ist so ein Phänomen, das passiert, glaube ich, tatsächlich Menschen mit anderen Muttersprachen regelmäßig. Also ich habe so die Klassiker. Ich habe auch früher sehr, sehr lange immer, wenn ich Sachen verloren habe, habe ich immer gesagt, ich habe meine Sachen verlassen. Und alle haben halt echt immer extrem gelacht und sehr lange mir nicht gesagt, was jetzt daran so witzig ist. Und da stehst du halt da und alle lachen und ich habe, ist okay. Und irgendwann kam halt eine mit, ja, offensichtlich führst du Beziehungen mit deinen Gegenständen, die du verlierst. Das ist schön. Also ja, okay, danke, hätte die auch früher sagen können. Also solche Muster oder solche Beispiele gibt es echt einige. Mhm. Aber in einer Klausursituation ist es halt nichts, was man haben möchte. Und auch nicht im Examen am Ende.
Nee, das stimmt, absolut. Aber du hast es geschafft. Du hast dein Examen erfolgreich gemeistert am Ende. Und dann bist du von dem klassisch-juristischen Bereich, wo man sich mit Mängeln von Klobrillen auseinandersetzt, irgendwie in den Legal-Tech-Bereich gekommen. Wie kam das denn?
Das ist eigentlich ein sehr schöner Zufall gewesen. Ein, ich sage jetzt mal, Once-in-a-Lifetime-Geschehnis. Ich hatte Schwerpunktbereich Wettbewerb und Regulierungsrecht und in der Vorlesung noch ging es um 3D-Drucker und ich habe eins zu Hause. Ich weiß genau, wie sie funktionieren, was sie können, was sie nicht können, wofür man sie einsetzen kann. Ich fand es ganz interessant, wie unser Professor es von seiner Sicht aus sozusagen dargestellt hat. Da ging es auch so ein bisschen um marktbeherrschende Stellungen, Marktabgrenzung, Ähnliches. Und die Art und Weise, wie er den 3D-Drucker erzählt hat, hat halt nicht gestimmt. Das war maximal ein 3D-Scanner, aber nicht der Drucker. Und ich saß dann in dem Moment da und es hat in meinem Kopf angefangen zu arbeiten. Auch so ein bisschen die Parallele zu der Klobrille. Wenn du nicht weißt, was eine Sache macht oder was es ist, wie wirst du das juristisch richtig bewerten? Und es trifft gerade in der heutigen Zeit mit den ganzen technologischen Entwicklungen und den Innovationen sehr, sehr häufig zu, dass Richter, Richterinnen oder Juristinnen einfach die Sachverhalte gar nicht einstufen oder einschätzen können, weil sie nicht wissen, was in dem Moment passiert. Und dann habe ich halt an dem Tag nach Hause gegangen und das hat so ein bisschen in mir gearbeitet. Was ich jetzt daraus machen kann, ist ja eine Erkenntnis. Erkenntnisse sind ja schön, aber du wirst ja auch Aktionen daraus ableiten. Und ich habe dann halt so ein bisschen geguckt, gibt es irgendwie Webseiten à la Sendung mit der Maus, wo Lebenssachverhalte oder neue innovative Themen oder Technik für Juristen erklärt wird. Das gab es damals nicht und ich in meinen Hochmut und Osterferien nichts tun müssen, habe halt gedacht, naja, dann mache ich das mal, bis es kein anderer sozusagen besser macht. Und ja, dementsprechend ist dann mein Blog ins Leben gerufen worden sozusagen mit dem Domain All About Legal and Technology, sollte es ja gewesen sein, aber der URL wäre viel zu lang gewesen und sonstige technische Eckdaten sozusagen, und dann habe ich es abgekürzt und dann wurde es All About Legal Tech. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, das ist jetzt 2018, 19, ich wusste gar nicht, dass diese Szene entstand, dass dieses Thema damals so aufkam. Aber eben durch diese Suchmaschinenoptimierung und dank Google sozusagen kam es dann dazu, dass ich relativ schnell über den Blog in die Szene reingerutscht bin. Damals noch als Studentin.
Ja, also das ist natürlich eine total witzige Story. Erstmal muss ich nochmal sagen, Chapeau, ich finde die Analogie, Juristen sind gegenüber Technik wie Nicht-Muttersprachler sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, da steckt viel Wahrheit drin. Und genau wie du es gerade gesagt hast, wie will man etwas juristisch bewerten, was man eigentlich nicht versteht? Und dann natürlich dieser Zufall, dass du eigentlich über die Begriffe Legal und Technology zu Legal Tech gekommen bist als eigenen Bereich, auch ja sehr, sehr schön. So, das heißt, du hast dann angefangen, dich mit diesem Thema zu befassen. Ich glaube, in dem Kontext haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt, 2018, ja, als ich quasi auch in den Legal Tech Bereich reingeraten bin. Und da ist ja relativ viel los und man hat dann irgendwie so den Eindruck, boah, das ist hier die total pulsierende Szene und es gibt unterschiedlichste Strömungen von kleinen Startups bis hin zu großen Startups, bis hin zu Softwareunternehmen, die den Legal-Bereich erkannt haben und dergleichen. Also da ist richtig viel los und dementsprechend hat sich wahrscheinlich in dir auch der Wunsch entwickelt, da später mal arbeiten zu wollen. Oder wie war das?
Weißt du, was ich schön fand? Ich fand unglaublich charmant, dass es einen Bereich innerhalb der Juristerei gab, wo du, egal wer du bist, woher du kommst, was du machst oder was du bisher geleistet hast, eine Chance bekommen hast. Mhm. Weil es ist ja oft so, hast du jetzt nicht diesen linearen Lebenslauf, den Standard-Ausbildungsweg, die Partner, Partnerinnen in der Familie oder die Juristen in der Familie, dann stehst du halt oft da und denkst du, ja, danke für nichts. Mittlerweile gibt es zum Glück Netzwerke, Portale, Talentförderungsgeschichten, aber trotzdem ist es so, man steht halt oft erstmal da und fragt sich, ja, okay, super. Und wenn du jetzt nicht das Glück hast oder die wahnsinnige Leistung erbracht hast, extrem gute Examensnote zu haben, dann bist du halt erstmal einfach einer von X. Und diese Legal Tech Bewegung damals hatte für mich wirklich den Eindruck, ich meine, wir konnten damals, du warst, glaube ich, gerade am Anfang von deinem zweiten Examen oder in der Wartephase vom Referendariat?
Wahlstation, glaube ich, war ich, als wir uns kennengelernt haben.
Genau, und ich.
Oder irgendwie im Referendariat auf jeden Fall.
Genau, und ich war noch im Studium und ich hatte halt echt das Gefühl, hey, wer bin ich? Eigentlich niemand, habe noch nichts geleistet und ich habe trotzdem die Chance, auf einer Konferenz neben PartnerInnen wahnsinnig hochkarätige, hochgeschätzten Menschen zu sitzen. Und das, was ich sage, ist jetzt nicht irgendwie, es verpufft in der Luft, sondern es wird auch zugehört. Ich meine, mit Sicherheit habe ich sehr viel Blödsinn damals gesagt, das ist jetzt auch nur 5 Jahre her. Aber trotzdem, es ist eine unglaubliche Chance und ich glaube, das hat sich auch weiterhin so beibehalten. Die Szene ist, glaube ich, weiterhin sehr offen und auch sehr offen gegenüber wirklich jedem und jeder und man kann wirklich sich selbst auch sein.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das trifft es auch. Das ist tatsächlich eine sehr positive Umgebung und wenn man bisher das Gefühl hatte, man passt nicht so richtig 100% in die Strukturen oder die Schemata, die es schon gibt, dann gab es auf einmal einen Bereich, der sich sehr offen gezeigt hat, weil er auch recht neu war und auf einmal es eben auch wichtig war, nicht nur, was hast du alles schon gemacht, sondern interessierst du dich wirklich dafür? Bist du bereit, dich da weiterzubilden? Bist du bereit, weiterzumachen und diesen Bereich irgendwie mitzuformen? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. So ging es mir auf jeden Fall damals auch. Und dann bist du ja aber irgendwann mal fertig geworden. Und was mich interessiert ist, wie hast du es denn dann wahrgenommen? Also du hast sozusagen eine sehr positive Einstellung vom Legaltech-Bereich gehabt, hast dich dann auch schon mit deinem Blog damit befasst und dir auch in gewisser Weise schon Namen gemacht und bist jetzt fertig und denkst irgendwie, oh, jetzt will ich aber richtig loslegen. Wie war das dann?
Ja, also ich bin, wenn wir in Gartner Hype Cycle Rhythmen sprechen wollen, wirklich der Tal der Enttäuschungen sozusagen. Also es war wirklich ein absoluter Absturz nach dem Examen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, also ich bin wirklich total selbstbewusst in das Examen reingegangen, weil ich mir dachte, hey, total egal, wie das jetzt ausfällt, wie die Note wird. Ich weiß, da draußen ist irgendjemand, der mir einen Job geben wird, weil so viele ja gesagt haben, so solche Menschen wie dich brauchen wir. Und ja, tiefes juristisches Verständnis, das wiegt ja auf, dass du da vielleicht ein bisschen nicht die besten Noten hast, wiegt ja auf, dass du das technische Interesse und Co. hast. Und ich war richtig selbstsicher und dann war ich fertig, hatte gar nicht mal so die üble Note. Ja, und dann habe ich die Bewerbungen rausgeschickt und stand da und es gab so wirklich diese schöne Filmszene mit Sandwölkchen treibt quasi durch die Wüste. Es ist einfach nichts geschehen. Also ich habe nachgeguckt und im Nachhinein habe ich über 90 Bewerbungen rausgeschickt und habe dann, wenn es überhaupt hochkommt, 6 oder 7 Bewerbungsgespräche geführt. Ich meine, es gab damals keine 90 Legaltech-Stellen, das ist schon richtig. Ich habe mich irgendwann halt auf sämtliche Wismit-Stellen oder einfach alles, was für Menschen nach dem Examen überhaupt in Betracht kommt, die halt nicht direkt ins Referendariat starten wollten, weil ich mir dachte, ja, nee, ich will erstmal quasi ein bisschen die Welt sehen, ich will ein bisschen arbeiten, ich will Legaltech endlich auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vorantreiben. Ja, und dann gab es halt aber erstmal nichts. Ich meine, ich habe ja damals auch eingeschränkt, ich habe ja immer gesagt, mir sind 2 Sachen wichtig. Erstens, es muss Legaltech sein und zweitens, es darf nicht in Berlin sein.
Ja, das ist natürlich eine Frechheit. Also da kann ich auch, dann hast du auch selber schuld. Da kann man dir nicht helfen, Daniela.
Genau, also ich habe dann irgendwann auch Bewerbungen nach Berlin geschickt und eben auch zu Nicht-Legaltech-Stellen. Und dann kam aber zum Glück, ich sage mal kurz vor knapp, die Stellenanzeige von HateAid dann online, auf die ich mich beworben habe. Weil alternativ hätte ich mich natürlich dann fürs Referendariat in Fulda angemeldet. Also der Vertrag, der Ausbildungsvertrag eben zum Anfang des Referendariats war quasi da, an dem Tag, wo ich mein Bewerbungsgespräch bei HateAid hatte. Und dann war es halt dieses, boah, okay, was machst du jetzt? Berlin wolltest du ja nicht, aber es ist Legaltech, es ist Startup, total unsicher erstmal, ja, was machst du? Und dann war ich so, ja, nee, komm, Referendariat kannst du auch später machen, sag ab, geh nach Berlin.
So, da ist Berlin wieder gekommen, um dich zu retten.
Danke, danke, danke.
Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass man, wenn man irgendwie Legaltech machen möchte, keinen Job findet. Ich glaube, du hattest echt so ein bisschen das Pech, ein Müh zu früh zu kommen.
Ja.
Also wenn ich mir das jetzt angucke, es wird so viel gesucht. Viel hat Legaltech-Bezug, sehr, sehr viel. Und da hat sich echt was getan. Also gerade was die Wismit-Stellen angeht, aber auch was die Jobs in Startups angeht. Ja. Viele, die mittlerweile Funding bekommen haben, die ohne Ende gehired haben. Also da muss man wirklich sagen, das war ein bisschen Timing-Thema und hat sich schon echt verändert jetzt.
Ja gut, das ist jetzt auch Zeitraum 2019. Ne? Also ich habe ja Examen 19.1 geschrieben. Da kam, glaube ich, erstmal so wirklich dieses, okay, jetzt haben wir sehr viel Theoretisches abgehandelt, jetzt kommen wir wirklich ins Doing rein und die ersten Jobs, das war, glaube ich, habe bei HateAid angefangen und 4, 5 Monate später kamen, also ich habe ja die Jobticker weiterhin drin gelassen, kamen schon die ersten Stellen, wo ich dann gesagt hatte, ja, es hätte jetzt auch was sein können, aber hier bleibe ich jetzt erstmal.
Ja, absolut. Ja, jetzt erzähl mal ein bisschen von HateAid. Was macht HateAid und was war eigentlich deine Rolle dort?
HateAid ist eine gemeinnützige GmbH, ist eigentlich eine Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt, aber gleichzeitig auch für ausgewählte Fälle ein Prozesskostenfinanzierer. Und das war für mich sehr charmant. Einerseits dieses Thema Gemeinnützigkeit, weil, seien wir mal alle ehrlich, selbst wenn man Gesellschafts- und Handelsrecht im Studium gelernt hat, ich habe nicht gewusst, dass es sogar gemeinnützige AGs gibt. So jetzt erstmal von der rechtlichen Perspektive aus. Und auch dieses total nah am Thema, total nah am Menschen, jede Handlung, die du vornimmst, davon profitiert wirklich eine konkrete Person in der Situation. Und du konntest oder ich konnte damals wirklich irgendwem immer helfen. Und es war wahnsinnig viel zu tun. Klar, HateAid hat sich 2019 gegründet oder die Tätigkeiten richtig aufgenommen. Und das war ein wahnsinnig diverses Team. Also nicht nur von den Personen her, sondern auch von der Zusammensetzung. Das waren SozialarbeiterInnen, Menschen aus der Kommunikation- und Marketingbranche und Juristen und ITler. Also das ist so eine Mischung. Ich meine, wir haben 4 oder 5 Leute. Ne? Also es ist wirklich quasi für jede Berufsgruppe eine Person. Aber es war eine unglaublich wertvolle und gute Zusammensetzung. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, zu sagen, wir bauen jetzt was komplett Neues auf und auch was sehr Einzigartiges, weil Beratungsstellen, die rein digital arbeiten für dieses Thema gibt es bis heute nicht. Es gibt zwar ein paar lokal engagierte kommunale Gruppen, aber diese bundesweit tätige Beratungsstelle gibt es bis heute auch in der Form gar nicht anders, weil es mittlerweile extrem viele Kompetenzen auch hat. Also es ist nicht nur Kommunikationsberatung, es ist auch strategisch, auch emotional stabilisierend. Wie gehst du damit um? Was bedeutet das für dein Leben? Welche Relevanz hat es, Thema Melderegistersperre, auch familiäre Situation, Jobsituation. Es sind unglaublich viele Perspektiven, die damit reinkommen. Und HateAid kann das alles sehr gut abdecken.
Und was war genau deine Rolle? Ich glaube, du warst Head of Legal Tech, oder?
Genau, also am Anfang war ich nur Legal Tech und war für die internen Prozessoptimierung und für die Softwarelösungen zuständig. Also wenn man halt jetzt sagt, naja, du willst digital arbeiten, dann ist es auch klar, dass die SozialarbeiterInnen auch keine Handakten mehr haben, selbst wenn sie auch gewohnt sind, so zu arbeiten, sondern es ist alles digital. Auch die Prozesse sollen maximal automatisiert werden, weil man halt als gemeinnütziges Unternehmen gerade eher das Problem hat, dass man nicht jetzt von überall Funding bekommt. Das heißt, da ist der Optimierungsdruck eigentlich sogar noch größer. Und man will ja auch die Ressourcen drauf fokussieren, wo es wirklich darum geht, einen Mehrwert zu generieren. Also gerade diese administrative Tätigkeit, die auch zum Beispiel in Kanzleien gibt, die willst du ja nicht machen, weil die SozialarbeiterInnen sollen ja gerade das, was sie können, machen, und zwar emotional stabilisierende Beratung zum Beispiel machen. Genau, und ich habe die Softwarelösungen auch erweitert, die da waren, oder verändert oder über die Zeit ausgetauscht. Genau, und irgendwann war es halt ein sehr großes Thema. Also wir sind von 2019 bis 2022 sind wir von 6 oder 7 mit studentischen Hilfskräften auf knapp 50 herangewachsen gewesen. Und es war dann irgendwann für eine Person einfach viel zu viel, auch inklusive Ticketsystem mit Helpdesk für die Organisation. Deswegen hat man dann das Team vergrößert. Ich wurde dann quasi Lead vom Team, weil Legal Tech ja auch irgendwie Tech ist. Und so ist eben das IT-Team entstanden und das Thema Datenschutz ist dann bei mir noch mit dazugekommen.
Also auf jeden Fall auch schon mal eine spannende Rolle. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ja, du hast einige Bewerbungen schreiben müssen, aber eigentlich ist es ja der wirklich perfekte Einstieg auch gewesen und du wirst wahnsinnig viel gelernt haben und bist dort ja auch jetzt knapp 3 Jahre geblieben von 2019 bis 2022 und hast jetzt aber kürzlich gewechselt, nämlich zur ARAG, eine sehr große Rechtsschutzversicherung, die viele sicherlich wahrscheinlich auch kennen. Da interessiert mich natürlich, warum hast du gewechselt und machst du jetzt eigentlich was ganz anderes oder siehst du doch Parallelen zu deinem alten Job?
Ich habe gewechselt, weil, das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, im Startup macht man irgendwie alles und ständig. Das ist so, selbst als Angestellte ist man einfach irgendwie ein bisschen selbstständig. Man ist viel näher an allen Themen und wird auch überall gebraucht. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zwar wahnsinnig viele Kompetenzen aufgebaut habe über die Jahre, aber ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich kann weiterhin alles, aber nichts so wirklich richtig. Und ich musste mich über die Zeit dann auch um Themen kümmern, wo ich sage, ja, das mache ich, weil es kein anderer macht. Aber so richtig erfüllen tut mich das nicht. Und man muss auch sagen, im Leben eines Startups ist diese Startup-Phase auch erreicht, dann ist man ein Grown-up oder ein heranwachsendes Unternehmen mit den entsprechenden Wachstumsschmerzen. Und ich glaube, das gehört einfach zu jeder Generation eines Unternehmens dazu, dass man sagt, der Charakter des Unternehmens ändert sich und da passen dann gewisse Menschen einfach nicht mehr rein. Also ich habe mich in meine Rolle als IT-Teamlead nicht mehr richtig gefühlt für mein Team. Ich habe für die auch gewünscht, dass sie jemanden bekommen, der oder die mehr tiefes IT-Verständnis hat und auch mehr fachlich für die da sein kann und nicht nur, ich sag mal, bisschen fachlich und mehr das Disziplinarische. Mhm. Und das hat sich einfach sehr gut ergeben, dass eben diese ARAG-Stelle kam, weil ich mich sehr gut davon angesprochen habe und vor allem, weil die ARAG mir auch das bietet, was mir in dem Moment gefehlt hat, dieses Strukturierte. Und auch nicht mehr alles machen zu müssen. Also ich wollte irgendwann nicht mehr Marketing, Vertrieb, Datenschutz, IT. Ne? Also irgendwann wirst du dich schon ein bisschen mehr auf gewisse Themen fokussieren.
Ja, verstehe ich. Also geht mir zwar dauerhaft so, als Gründerin wird man das natürlich nie los, dass man alles macht und in allem irgendwie drinsteckt. Aber ich kann zumindest den Wunsch verstehen. Und man muss auch sagen, was schon noch bei beiden drinsteckt, zumindest ist es so meine Außenliege-Tech-Perspektive, ist so dieses Thema Zugang zum Recht. Also das ist definitiv etwas, was bei HateAid, na klar, Zugang zum Recht für Leute, die eben digitale Gewalt erfahren haben, Hasskriminalität im Internet, und die ARAG als Rechtsschutzversicherung sagt halt, wir gewähren unseren Kunden Zugang zum Recht, weil sie den sich sonst vielleicht nicht leisten könnten. Und das ist ja schon so ein Thema, was auch viele Legal Tech Leute begeistert und in diese Szene gebracht hat. So, wie siehst du das? Ist das auch etwas, was dich begeistert?
Definitiv. Ja, ich meine, bei HateAid war es mehr Persönlichkeitsrechte, Äußerungsrechte, und bei der ARAG ist halt einfach alles. Also klar, ich bin jetzt nicht in unserer Rechtsabteilung und ich baue nicht die Produkte per se. Deswegen muss ich mich aber trotzdem mit den aktuellen Entwicklungen auseinandersetzen. Das ist ja gerade meine Rolle als Manager Market Intelligence, bin ich quasi für Marktbeobachtung zuständig. Und da hilft mir natürlich enorm der juristische Hintergrund zu wissen, wie verändert sich Recht, wie verändern sich Ansprüche, wie verändern sich Verbraucherverhalten oder wo soll gerade der normale Alltagsmensch sein oder ihren Rechten bestärkt werden. Das ist genau das, was die ARAG macht und auch guckt. Nur halt eben nicht nur im Persönlichkeitsrechtsbereich, sondern überall.
Ja, du hast gerade schon kurz eine Rolle angesprochen. Manager Marketing Intelligence, Legal Tech. So ungefähr eine Vorstellung davon habe ich schon, dass du Dinge beobachtest, wie du gerade beschrieben hast, guckst, wie sich der Markt verändert. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie der Job eigentlich dann konkret aussieht? Also wie macht man das denn?
Ja, es ist ganz witzig, weil ich glaube, im Gegenzug zu meinen Kolleginnen, also ich bin in der Konzernentwicklung angesiedelt als Position, aber im Gegenzug zu meinen Kolleginnen habe ich wahrscheinlich nicht so den Standardtag oder die Standardmeetings, sondern ich bin als interne beratende Position sozusagen da. So das Standardrauschen ist sozusagen Marktbeobachtung, zu gucken, was passiert in allen ARAG-Ländern, wo die ARAG eben aktiv ist, was Legal Tech angeht. Das heißt, ich halt Kontakt mit den Kolleginnen von den Standorten oder guck mir einfach die Geschehnisse selbst auf, keine Ahnung, irgendwelchen Blogs, Webseiten, Konferenzen, wie auch immer an.
Und im Legal Tech-Verband natürlich.
Und im Legal Tech-Verband in Deutschland natürlich besonders. Genau, und guck halt so, was passiert. Hab so ein generelles Blick auf das Thema, dass wenn irgendjemand eine Frage stellt, nicht erstmal idealerweise ewig lang einarbeiten muss, sondern relativ schnell sagen kann, ja, die und die Person, das und das ist passiert, da und da kannst du nachgucken oder was auch immer. Und gleichzeitig hat die ARAG natürlich, und das fand ich damals auch extrem beeindruckend, sehr viele eigene Innovationsvorhaben, wo es natürlich aufgrund der Tatsache, dass es eine Rechtsschutzversicherung ist, immer eine Legal Tech-Komponente mit sich trägt. Sei es jetzt nur, existiert eine Softwarelösung, gibt es eine mögliche Kooperation, und da können mich die Kolleginnen und Kollegen jederzeit hinzuziehen und sagen, hey, wie siehst du das? Und dann ist natürlich halt auch dieses Thema Kommunikation, weil IT und Recht ist halt immer zwei Welten, die aufeinander clashen, und es schadet nicht, wenn man so eine Art Dolmetscher-Position hat, die dann halt einfach da ist, um die Themen zu übersetzen. Also so ein klassisches Beispiel ist, was mich tagtäglich jetzt aktuell beschäftigt, ist B2C. B2C ist halt für uns alle Business-to-Customer, aber B2C ist halt gleichzeitig auch ein Login-Modul oder ein Benutzerverwaltungsmodul von Microsoft Azure. So, und wenn jetzt die ITler von B2C sprechen und BWLer oder Legal-Leute da sitzen, die denken halt an was total anderem und man spricht wahnsinnig schön lange aneinander vorbei, bis einer irgendwie mal merkt, ja, nee, das funktioniert nicht. Und genau für solche Situationen sind solche Schnittstellenmenschen wie ich eigentlich absolut hervorragend.
Okay, ich glaube, ich habe eine viel, viel bessere Vorstellung jetzt davon. Vor allem dieses Thema, dass du intern so eine beratende Rolle einnimmst und du vereinst ja auch viele Kompetenzen über die Erfahrungen, die du gemacht hast. Und ich finde, du bist dadurch irgendwie ein gutes Beispiel für jemanden, der einfach seinen eigenen Weg gefunden hat über die Zeit. Und es natürlich nicht immer leicht war. Du musstest erstmal deinen Pilotinnen-Traum begraben und dann gab es sicherlich auch sprachliche Schwierigkeiten und dann hat sich die Legal-Tech-Bubble überhaupt nicht mit Jobs zugeschüttet, wie du es dir gewünscht hattest. Und trotzdem bist du eigentlich genau da gelandet, wo du hingehörst, wo du wahnsinnig viel Mehrwert bringen kannst.
Das hoffe ich.
Das denke ich. Was würdest du denn anderen Talents empfehlen, wie man seinen eigenen Weg findet?
Ich glaube, Reflexion ist eigentlich auch das A und O und auf sich selbst zu hören. Also es gibt sehr viele, die gerade im Jurastudium extrem strugglen und sagen, das Studium ist so schwer und das ist alles so schlecht. Und dann frage ich mich an einem Punkt, okay, warum machst du das dann überhaupt? Das hatte ich auch. Ich meine, das gehört, glaube ich, dazu, das zu hinterfragen, ob man nicht abbrechen sollte, was anderes machen sollte. Wo führt der Weg hin? Aber wenn man daran festhalten möchte, dann muss es irgendwann auch ein Warum geben. Und dieses Warum, das kommt, finde ich, aus dem Inneren, wenn man sagt, was macht mich glücklich? Weil das, was mich glücklich macht, das kann ich im Zweifel auch gut. Weil also das, wofür du brennst, das, wofür du gerne Zeit mit deiner intrinsischen Motivation aufwendest, da bist du irgendwann auch gut darin. Und der Vorteil an Jura ist, es hat wirklich alles einen juristischen Bezug. Also ganz ehrlich, wenn mein Hobby Netflix-Suchten ist, ja, dann gehe ich halt ins Urheberrecht oder Filmbereich, Produktion, Marketing, keine Ahnung, gibt einen juristischen Bezug. Oder, keine Ahnung, mache ich gerne Sport. Es gibt Sportrecht mittlerweile. Es wird ja auch, glaube ich, gefordert, dass es einen Fachanwalt für Sportrecht geben soll. Abgefahren, Bereich Tattoos, da sind wir auch. Also es gibt wirklich für jeden Bereich einen rechtlichen Bezug und man kann überall Fuß fassen. Möglicherweise ist der Leidensweg dann halt im Zweifel ein bisschen besser, wenn man so ein bisschen Pionierstellung ist oder sich selbst so den Weg irgendwo reinbohrt. Aber ich glaube, wenn man weiß, was einen glücklich macht, dann findet man auch irgendwie einen Weg oder schafft es zumindest mal, andere dafür zu begeistern. Das ist nämlich vielleicht der zweite Punkt. Man braucht einfach Leute, mit denen man zusammen weinen kann, wo man hingehen kann, sagen kann, hey, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf, ich will mich jetzt einfach nur auskotzen. Oder die vielleicht auch irgendwo hier und da mal jemanden kennengelernt haben und gesagt haben oder sagen können, hey, ich kenne da eine Person, red mal mit der, vielleicht kann er oder sie dir weiterhelfen. Also diese Austauschnetzwerken, unglaublich wichtig, sei es jetzt vielleicht auch einfach nur im freundschaftlichen oder Vereinsbereich, weil wie viele Chancen hatte ich nur deswegen bekommen, weil ein Nico Kuhlmann gesagt hat, ja komm, ich nehme dich mit auf eine Konferenz oder weil ihr mit Lina damals gesagt habt, hey, wir brauchen hier jetzt noch eine Person oder hast du nicht Bock auf deinen Blog drüber zu berichten und dann haben sich Situationen ergeben, einfach nur, weil man offen war, sich ausgetauscht hat und eben versucht hat, andere dafür zu begeistern, wofür man selbst brennt.
Und das muss ich nochmal absolut unterschreiben. Du bist auch für mich ein Sinnbild von Netzwerken. Hast es darüber geschafft, Leute zu aktivieren, dich weiter selber weiterzubringen, aber eben auch andere weiterzubringen. Und sowas kommt immer zu einem zurück. Und möchte dir zum Schluss an dieser Stelle deswegen nochmal sagen, dass ich dir übrigens auch eine unserer Mitarbeiterinnen verdanke, nämlich die Denise, ja, die heute immer noch sagt, wenn Daniela nicht gewesen wäre, wäre ich nicht in den Legal-Tech-Bereich gekommen. Und ich würde sagen, so schließt sich der Kreis. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du heute hier in dem Podcast dabei warst und deinen Werdegang geteilt hast. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude und Erfolg bei deinem neuen Job bei der ARAG und bin gespannt, was wir in Zukunft noch von dir sehen, hören und lesen werden. Schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank dir.
Das war Daniela Domokosch. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen.
Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.